Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Saisonfinale in Osnabrück. In dieser Folge stelle ich dir die Frankenjura Academy mal genauer vor. Diese neue Kletter- und Boulderhalle in Forchheim will ein Ort in der Kletterszene sein, den es so noch nicht gibt. Und die Bundesliga arbeitet beim Festival und Finale dieses Jahr mit der Frankenjura Academy zusammen. Die helfen uns, das Festivalprogramm auf die Beine zu stellen. Das ist quasi genau deren Ding, denn die Academy soll ein Ort werden für Trainingsworkshops, Aus- und Weiterbildung für Berufe im Klettersport, Meetings von Kletterorganisationen und Firmen, Training für den Leistungssport und vieles mehr. Ein Ort für all diese Dinge hat bisher in der deutschen Kletterszene gefehlt, sagt Tom Brenzinger von der Frankenjura Academy. Und du hörst gleich hier im Podcast alle Details von ihm. Außerdem hörst du ein Interview mit dem Routsetter Niklas Wiechmann. Der gibt Workshops für Routenbau in der Frankenjura Academy und auch beim Bundesliga-Festival. Hier im Podcast bekommst du schon mal einen kleinen Eindruck von Niklas' Workshops. Aber bevor ihr die Interviews hört, geht's in die Bundesliga-News. Auf ins Finale-Interview mit Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga. Hi.
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Jakob, ganz wichtige Frage an dich. Warum sollte einfach jede und jeder, der irgendwie in der Nähe von Osnabrück ist, dieses Finale mit dem Boulder-Festival der Techniker Boulder Bundesliga nicht verpassen?
Juliane, das wird das größte Boulder-Festival, was Deutschland je gesehen hat. Das darf man nicht verpassen, würde ich sagen, oder?
Ja.
Es wird wirklich grandios. Wir haben es ja immer schon mal angekündigt, immer drüber mal gequatscht. Ja, bei uns auf der Webseite findet ihr auf der Startseite das Programmheft, auf der Finalseite das Programmheft. Klickt euch da gerne mal durch und da seht ihr, was alles passiert in der Woche vom 19. bis zum 23. Workshops, Routenbau-Workshops, Trainingsworkshops, offene Yoga-Klasse, offenes Bouldern, Freilichtkino, Live-Podcast mit dir, Juliane, da freue ich mich auch drauf. Vorträge zu Resilienz und Gesundheit. Und dann natürlich Freitag das Halbfinale und am Samstag dann das große Finale der zweiten und ersten Liga. Vorher die Quali im Osnablock und DJ ist am Start. Ich glaube, das ist ein sehr rundes Programm, über das sich alle freuen können und wo alle Spaß haben werden.
Das ist 5 Tage Techniker Boulder Bundesliga Wettkampf und Festival. Das war in den letzten Jahren ja immer ein Tag, wo so alles Coole reingequetscht wurde. Diesmal haben wir richtig viel Zeit, haben wir richtig viel Platz, eine richtig coole Bühne für ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Du hast mir schon gesagt, es gibt ja einige Workshops für Training, für Routenbau. Da waren die Plätze super schnell weg. Aber nicht traurig sein, es gibt noch ganz viele andere Sachen, wo man einfach hinkommen kann, oder? Zu welchen Sachen kann ich einfach hinkommen dann in Osnabrück?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Workshops. Da möchte ich nämlich einmal ganz herzlich der Frankenjura Academy danken. Die will wirklich ganz neue Impulse setzen im Routenbau, im Training, im Training zum Bouldern, haben dafür eine eigene Halle gebaut und unterstützen uns jetzt ganz tatkräftig. Niklas ist mit dabei, macht dann den Routenbau-Workshop und Dicky Korb, Trainer auch von Alex Megos, auch mit dabei für die Trainingsworkshops. Aber tatsächlich, die Plätze waren sofort ausgebucht. Muss aber nicht heißen, dass ihr nicht kommen sollt, denn es wird am Mittwoch und am Donnerstag um 16 Uhr jeweils eine offene Yoga-Class geben. Außerdem könnt ihr ab 16 Uhr auch an der Workshop-Wand, die praktisch vormittags und im frühen Nachmittag bespielt wird, selber frei bouldern und mal die Routen austesten, die dabei zustande gekommen sind. Am Mittwoch um 21 Uhr gibt es dann noch ein Freilichtkino. Da werden wir Real Rock 17 zeigen. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeikommen. Gibt eine kleine Abendkasse.
Okay. Ja. Und das Ganze findet nicht nur in einer Boulderhalle statt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das für ein Areal ist. Also die Qualifikationen finden im Osnablock statt in der Halle. Und ansonsten sind wir draußen auf einem besonderen Gelände.
Richtig, also jetzt ist das dritte Jahr Outdoor-Finale und wir wollen natürlich weiter draußen bleiben. Das war in den letzten 2 Jahren in Jena schon spektakulär. Ja, der Osnablock, der hat uns praktisch nach Osnabrück geholt und wir haben gemeinsam mit der Halle und dem Stadtmarketing nach einem coolen Platz gesucht und haben das Lokviertel gefunden. Das ist ein total cooles Areal in der Stadt, eigentlich praktisch direkt neben dem Stadtzentrum, direkt neben dem Hauptbahnhof in Osnabrück. das war früher ein Ringlokschuppen, also da wurden praktisch Loks, Bahnwaggons geparkt und so reingefahren, und das ist jetzt das Koppenrad Innovation Center. Ja, Koppenrad kennt man vielleicht vom Kuchen, und die haben aber tatsächlich da jetzt auch so ein digitales Center aufgebaut, wollen da so ein Hightech-Standort werden. Es wird auch noch weiter aufgebaut, aber dort, wo wir jetzt Finale machen, das ist so ein ringförmiger Bau, und da schließen sich dann unsere zwei Zelte, unsere zwei Dächer, Sky-Dächer von Magic Sky, schließen sich da wunderbar mit ein. Wird also auch wieder spektakulär. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ne? Also nicht nur ein Dach wie letztes Jahr, sondern tatsächlich zwei Dächer, die wir dann damit aufbauen werden. Rasen ist frisch verlegt, haben sie extra noch rechtzeitig für uns hinbekommen, und das wird auf jeden Fall auch richtig cool aussehen. Ganz anderer Charme als letztes Jahr, aber auch cool.
Ich bin ganz gespannt darauf, wie diese neue Location da auch aussieht. Und ich möchte auch noch ankündigen, dass ich da ja unterwegs bin. Ich mache einen Live-Podcast-Talk mit dem Benny Jung, der auch schon im Techniker Boulder Bundesliga Podcast zu Gast war, zum Thema ADHS und Bouldern gesprochen hat. Und ich renne aber auch so mit dem Mikro rum und möchte ein paar Podcast-Umfragen machen. Falls jetzt hier irgendwie jemand zuhört und Lust hat, auch mal hier im Podcast zu hören zu sein.
Ich.
Oh, Jakob, du warst ja noch nie im Podcast. Ich werde zwei Podcast-Umfragen machen, und zwar einmal zum Thema Trainingsplanung. Da gab es auch mal Fragen von euch, hey, wie trainieren eigentlich Leute von der Techniker Boulder Bundesliga? Haben die Trainingspläne? Was machen die da? Und ich gebe die Frage einfach an euch weiter. Wenn Leute mit Trainingsplan trainieren und darüber berichten wollen, welche Erfolge sie haben, wie sie besser geworden sind im Bouldern, könnt ihr mir einfach so eure Erfahrungen ins Mikro reinsprechen dann in Osnabrück. Falls ihr mich seht, sprecht mich auch ruhig einfach drauf an. Und die andere Frage wäre, Bouldern und Gesundheit ist ja ein großes Thema. Da möchte ich euch auch fragen, hat euch Bouldern gesundheitlich geholfen? Was sind eure Erfahrungen mit dem Thema? Könnt ihr auch gerne mal uns ins Podcast-Mikro erzählen? Da freue ich mich sehr drauf, wenn ihr mich drauf ansprecht. Ansonsten spreche ich auch Leute drauf an und halt euch das Mikro unter Nüschel. So.
Genau, den Mittwoch hatten wir ja schon. Am Donnerstag bist du dann am Start zusammen mit Ben Jung. Da freue ich mich auch schon sehr auf den Podcast. Und auch Larissa Kranisch, Psychologin aus München, wird dabei sein. Und am Donnerstag anschließend dann an euren Podcast auch nochmal einen Vortrag halten zum Thema Bouldern und Resilienz. Also wie wirkt sich das Bouldern auf unsere Psyche aus? Raufklettern, um runterzukommen, wie therapeutisches Klettern die Seele stärkt. Also auch super interessant und auch für alle einfach kostenlos zum Zuhören. Also kommt vorbei, hört euch das mit an. Und am Freitag geht es ja dann weiter. Also da müsst ihr natürlich auch schon mit dabei sein, wenn dann ab 16 Uhr die Damen und Herren der ersten Liga im Halbfinale die Top 20 alles geben, um sich dann zu qualifizieren für das Finale am Samstag.
Genau, also ich bin auch schon ganz gespannt darauf, mir dann diese Qualifikation Halbfinals, Finals anzuschauen. Und was ich jetzt noch unbedingt sagen möchte oder fragen möchte, wie genau kriegt ihr das eigentlich alles hin? Weil ich weiß ja, die Techniker Boulder Bundesliga, das Team, es sind im Prinzip eine Handvoll Leute. Ja. Das ist ein richtig, richtig großes Event. Wie um alles in der Welt schafft ihr das, so ein riesiges Event über mehrere Tage auf die Beine zu stellen?
Tja, das frage ich mich auch. Also da kann man nicht schön drumherum reden, das ist einfach anstrengend, das ist wirklich viel zu tun. Man muss super viel auf dem Schirm haben, und es passieren auch die ein oder anderen Fehler. Manche Sachen würden vielleicht lieber schneller kommuniziert werden und alles. Aber ich denke, es ist trotzdem schön, dass wir das umgesetzt haben. Wie macht man das alles? Ich glaube, man muss wirklich viel abgeben. Also wir sind ja ein kleines Team. Ich sitze jeden Tag zusammen mit Kathi im Büro. Wir kriegen halt von rechts und links viel Unterstützung. Yannick war im Podcast, der sich um Social Media kümmert. Wir haben den René natürlich, der uns immer noch ganz tatkräftig unterstützt, bei der IT praktisch sich um die Anmeldung und alles kümmert, dass das auf der Webseite funktioniert. Wir hatten ganz tolle Hilfe von einem sehr guten Freund von mir aus Madrid. Der hat eine Firma, der hat mir geholfen, zum Beispiel dieses ganze Programmheft und sowas digital abbilden zu können mit Online-Bezahlung. Wir haben die Leute, die sich um die Gewerke kümmern, also die dann den Aufbau koordinieren und wirklich bis zum letzten Moment noch schauen, dass alles richtig passt. Wir machen Helferaufrufe, haben da jetzt, glaube ich, ein Team von fast 15 Leuten, die uns das ganze Zeug mit aufbauen. Simon ist immer mit am Start, Christian ist am Start und kümmert sich ums IT. Also, aber ja, es ist eine Mammutaufgabe. Keiner von uns hat gelernt, wie man ein Boulder-Festival und Finale aufzieht. Gibt es keine Berufsausbildung für. Ich hoffe einfach, dass es euch gefällt, dass es sich lohnt, dass ihr Spaß haben werdet. dass ihr vielleicht auch mal das Auge zudrückt bei der einen oder anderen Sache und ja, dass ihr trotzdem richtig viel Spaß haben werdet. Also was heißt trotzdem? Es wird schon richtig geil. Also das ist schon, ich freue mich wirklich drauf, wenn man so drinsteckt und wirklich ja genau weiß, wann was passiert, das ist mega geil.
Ja.
Und dann darf man nicht vergessen, das muss man natürlich auch sagen, unabgesprochener Werbeblock, aber ohne die Techniker ist das auch einfach nicht möglich. Also das kommt ja manchmal so rum, als wenn wir hier so ein kommerzialisiertes Ding wären. Das wird uns manchmal von rechts und links ein bisschen vorgeworfen. Aber ja, alles, was wir praktisch bekommen, stecken wir ja auch wieder in den Sport direkt rein. Also keiner wird hier reich. Aber dass es trotzdem alles möglich wird, das ist wirklich durch die Techniker einfach möglich. Wir haben da nochmal nachverhandelt, die unterstützen uns da wirklich maximal, nicht nur finanziell, auch inhaltlich, sind da wirklich tolle Partner. Also da wirklich großen Applaus für die. Den kann man da richtig dankbar sein, dass die unseren Sport auch mit so weiterbringen, wie keine andere Krankenkasse.
Ja. Und was mich und vielleicht auch andere interessiert, die dann zuschauen werden im Livestream, es gibt natürlich auch wieder Livestreams vom Halbfinale und Finale, schauen wir mal kurz auf die Tabelle und sagen, wer vielleicht eine Chance hat?
Ja, also es ist natürlich in diesem Jahr gerade bei der ersten Liga wirklich super schwierig zu sagen für das Finale, weil wir haben ja das Halbfinale und da starten 20 Leute, die qualifizieren sich vorher im Osnablock an nochmal 10 Routen, die 10 Bouldern, die zählen jeweils neunfach, also so ungefähr 40% im Vergleich zur kompletten Saison, wenn man alle Stationen mitgenommen haben. Und da kann man nochmal richtig gut Punkte sammeln und selbst wenn man jetzt vielleicht auf Platz 40, 50 ist, je nachdem wie viele Leute sich anmelden, hat man tatsächlich noch eine Chance mit reinzurutschen in das Halbfinale. Da haben wir zum Beispiel auf Platz 56 aktuell ist Lucia Dörfel bei den Damen, sind ja nicht ganz so viele Teilnehmerinnen, hat nur 2 Stationen mitgemacht, hat trotzdem mit einer sehr guten Performance für Platz 56 gereicht und natürlich, wenn sie dabei wäre, könnte sie auch noch mit reinrutschen in das Halbfinale. Da wird dann genullt und die Top 6 aus dem Halbfinale kommen dann praktisch ins Finale. Aber aktuell ganz oben bei den Damen, Charlotte Schiefer, kennen wir auch schon von diversen Deutschlandcups, hat letztes Jahr den 2. Platz gemacht in der ersten Liga. Anna Stumpf hatte im vorletzten Jahr den 2. Platz gemacht in der ersten Liga, die 2. Liga mal gewonnen. Olivia Kistmacher war auch im Finale letztes Jahr. Julia Schwarz in der 2. Liga im Finale. Dann unsere Titelverteidigerin Daria Nesterenko, aktuell auf dem 5. Platz mit 7 Stationen, natürlich auch ganz große Favoritin. Mia Kunze wieder mit dabei. Unsere Lokalmatadorin Valerie Kernl momentan auf Platz 7, Helene auf Platz 8. Also alles Namen wirklich, die uns jetzt das ganze Jahr lang mitbegleitet haben. Muss aber nichts heißen, also da kann sich noch ganz, ganz viel ändern. Und wenn wir bei den Herren gucken, unsere Legende, Titelverteidiger, aktuell auf dem 1. Platz, hat 9 Stationen diese Saison mitgenommen, also praktisch volle Punktzahl gesammelt. Mit 230 Punkten ist er auf dem 1. Platz, Jan Hoja. Aber gar nicht so weit dahinter, nur 13 Punkte Abstand, Sergej Topischko, dann Charlottes Bruder Jakob Schiefer, gerade auf dem aktuell 3. Platz, auch nur 9 Punkte hinter Sergej. Dann haben wir Thomas Knaap, der hätte ja im letzten Jahr den Jan sogar fast noch den 1. Platz weggeklaut, wenn er den letzten Bowler noch begangen hätte, also auch super spannend. Ja, viele starke Namen auch unter den Top 20 mit dabei. Tim Wirtner, unser Kollege Christian Kaiser aktuell auf dem 11. Platz. Alex Tytarenko haben wir in der letzten Saison ganz oft gesehen auf dem 12. Platz aktuell. Also da ist noch ganz, ganz viel möglich und auch hier wirklich für alle, ich meine, da ist ein Philipp Donchev auf Platz 35, ein Max Prinz auf Platz 36, auch die haben alle noch Chance ins Finale zu kommen, wenn sie eben im Halbfinale dabei sind und auch entsprechend performen.
Okay, und das war jetzt nur die erste Liga, es gibt natürlich auch noch ein Finale in der 2. Liga, was sich auch definitiv lohnt anzuschauen. Mit sehr vielen starken Athletinnen und Athleten. Also guckt rein in die Livestreams, es macht mega Spaß und ihr könnt so ein bisschen ein Gefühl dafür gewinnen, wie cool dieses Finale und dieses Festival dann ist. Und Jakob, das wird sehr, sehr cool alles. Ich freue mich total darauf und ich freue mich auch, ja, ein paar von euch dann, die sonst hier mit den Ohren dabei sind, dann auch mal zu sehen.
Mega. Vielleicht noch ein kleiner Aufruf an alle da draußen, die uns hören. Ihr könnt uns unterstützen und das geht ganz, ganz leicht. Und zwar einfach, indem ihr euch aufs Sofa setzt, den Livestream einschaltet, zuschaut und uns ein Like da lasst, gerne einen Kommentar drunter schreibt. Wir freuen uns immer über positive Energie und über eine tolle Community. Also so könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Meldet euch an, seid dabei und wir freuen uns auf euch.
Genau. Bis dahin. Und noch frohes Schaffen, Jakob, bei den Vorbereitungen.
Wir sehen uns beim Finale, Juliane.
Ich weiß nicht, ob man diese Geräuschkulisse jetzt hier hört. Das rauschende Wasser vor der Frankenjura Academy in Forchheim ist das übrigens. Und dieses Geräusch hier ist Tom Brenzinger. Hallo.
Hi, Juliane. Schön, dass du da bist.
Wir schauen uns jetzt ein wirkliches Novum der Kletterhallenszene in Deutschland, aber auch weltweit, soweit ich das jetzt schon munkeln gehört habe, auch weltweit ein Novum. Gucken wir uns jetzt an. Du möchtest uns das Ganze zeigen. Kleiner Hallenrundgang jetzt hier in der Frankenjura Academy. Es geht los. Kleiner Rundgang, weil die Halle ist ja noch gar nicht fertig.
Die ist noch nicht fertig. Wir haben jetzt aktuell nur den Lead-Bereich fertig. Der ist schon ziemlich groß mit fast 900 Quadratmetern Kletterfläche. Das, was du hier siehst, sind schon fertige Wände, fertige Routen. Hier kann man trainieren, klettern, geschult werden und was weiß ich was noch. Es kommt dann noch eine weitere Halle dazu, eine Boulderhalle mit ungefähr 400 Quadratmetern Grundfläche. Kilterboard ist schon fast fertig. Die Spraywall von Alex und Chris ist schon ganz fertig. Die ist natürlich auch zu nutzen für jeden. Ist auf jeden Fall ein bisschen moderner und neuer, als es damals war.
Okay, ich glaube, wir müssen ein paar Begriffe erstmal schon mal fallen lassen. Also, Frankenjura Academy soll ein Ort sein, wo ich und du klettern und bouldern können, aber auch eine Ausbildungsstätte und eine Trainingsstätte für den Profisport. Soll alles vereint werden in dieser Halle, die, du sagst es gerade schon, früher mal eine andere Halle war, die Magnesia-Kletterhalle, die ihr hier gerade modernisiert und umbaut. Und es ist wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, etwas sehr, sehr Neues, dass man versucht, so viele Funktionen in einer Halle unterzubringen. Zum Beispiel einen Ort zu finden, der für Ausbildung in verschiedenen Bereichen da ist, für Trainer, für Routenbau, für was noch alles?
Alles, was mit dem Indoor-Sport zu tun hat. Also sprich Betriebsleiter, Routenbau, Training im Breitensport, Training im Spitzensport, Wandwartung. Einfach alles, was man sich vorstellen kann, was man in einer künstlichen Kletteranlage benötigt. Und du sagtest ja vorher, weltweit einzigartig. Also es gibt, denke ich, schon viele Anlagen, wo sowas dargestellt wird. Aber halt eben nicht in diesem Umfang und auch nicht in dieser Größe. Also wir sprechen ja hier doch von einem kompletten Kletterzentrum eigentlich. Und in dieser Größe ist uns nirgendwo irgendwas bekannt. Die Halle wird jetzt nicht 24 Stunden offen sein für jedermann, sondern eben eine Art Miethalle, wo sich diverse Institutionen einmieten können, diverse Firmen, aber auch wird es normale Öffnungszeiten geben für Normalo-Kletterer, die einfach nur mal klettern oder bouldern wollen.
Und oben ist eine Wand, wo man das Thema Wandwartung machen kann, wo du auch meinst, da darf auch mal was kaputt gehen?
Ganz genau. Also wir haben einen Teil stehen lassen, die von damals, von der alten Magnesia, eine Wand. Kleines Stückchen, wo quasi alles darstellbar ist, was für die Wandwartung wichtig ist. Stahlhinterkonstruktion, Holzhinterkonstruktion, Umlenkpunkte und so weiter sind da noch vorhanden und man kann da quasi ganz im gechillten Bereich quasi die Wandwartungspraxis üben, zeigen, trainieren, was auch immer. Und es darf auch was kaputt gemacht werden. Und sowas gibt es halt sonst nirgends in diesem Umfang.
Genau, und war so der eine Punkt, wo ich dachte, ja klar, irgendwo muss man das ja auch lernen. So ein Punkt, der einem auch als Nutzer oder Nutzerin von der Halle eigentlich ja nie einfällt, dass die Menschen, die eine Halle betreiben, sowas auch vielleicht wissen müssen, brauchen und dass hier sowas gemacht werden kann. Und du hattest auch schon gesagt, dass natürlich auch Hersteller hier wie so eine Art Ausstellungsfläche finden können, die es in dieser Form und in dieser Größe noch gar nicht gibt. Also sagen wir Mattenhersteller, Griffehersteller.
Genau, ja. Wenn jetzt irgendein Seilhersteller oder irgendein Klettergriffhersteller eine Fläche sucht, wo er seine Produkte präsentieren kann, dann kann er sich hier einmieten. Wir schrauben ihm die Wand leer oder gestalten sie so, wie er sich das vorstellt. Und dann kann er hier filmen, drehen, schulen, was er immer machen will.
Du bist ja auch schon ganz lange in der Szene unterwegs. Was war denn für dich oft ein Ding, was dir immer gefehlt hat und was jetzt hier verwirklicht wird?
Genau, es sind alles so Erfahrungen, die wir die letzten 20, 25 Jahre gemacht haben. Wir mussten uns immer irgendwo reinzecken, sage ich mal. Also es war immer ein Riesenaufwand, eine freie Wand zu finden. Dann musstest du wieder den Hallenbetreiber bitten und betteln, ob du dahin kannst und so weiter. Also sehr viel mit Aufwand verbunden. Und wir waren dann immer auf der Suche schon seit einigen Jahren, um quasi eine eigene Wand zu haben. Chris Hanke hat mir damals vor x Jahren schon immer erzählt, dass er doch auch auf der Suche wäre nach so einer kleinen Wand, wo sie ihre YouTube-Videos zusammen mit Alex Megos abdrehen können und halt, wo sie mehr Platz haben als wie in seinem Trainingsdachboden. Und dann habe ich ihn gleich angerufen und gesagt, hier, wie schaut's aus? Wollt ihr nicht nur eine Boulderwand zum Darstellen, sondern wie wäre es mit einer Leadwand, die 12 Meter hoch ist und 10 Meter überhängend ist? Könnte man dann auch ein paar 9Bs durchschrauben? Und dann waren die beiden natürlich auch sofort Feuer und Flamme und haben gesehen, Mensch, das ist ja die Gelegenheit. Und sie haben auch das Potenzial sofort gesehen, was hier alles möglich ist. Und ja, dann ging es los.
Danke schon mal für den Einblick.
Gerne.
So, jetzt sind wir hier in der Franken-Jura Academy und haben einen kleinen Raum gefunden, der weniger halt als eine riesige Kletterhalle, und können uns noch mal so ein bisschen in einer anderen Atmosphäre unterhalten und vielleicht noch mal, Tom, ein bisschen mehr darauf eingehen, wie überhaupt diese Idee der Franken-Jura Academy entstanden ist. Du hast es eben schon ein bisschen angeschnitten. Was kannst du noch sagen dazu, wie das hier entstanden ist?
Wir und viele andere haben immer wieder die Bedürfnisse geäußert, dass sie eben keine geeigneten Trainingsmöglichkeiten finden, dass sie keine Wand finden, wo sie eine Schulung abhalten können in irgendwelchen Bereichen. Und dann war der Ideenhaufen riesig und wir mussten das dann erst einmal ein bisschen sortieren und halt gucken, okay, was können wir jetzt machen genau, wie können wir es machen und wie kriegen wir das alles unter einen Hut auch vor allem, weil logischerweise ist ja der Spagat schon ein bisschen breit zwischen jetzt halt irgendeinem Trainerausbildung, Familienbreitensport hin zum Hochleistungstraining von Alex Megos. Ist ja doch große Bandbreite.
Weil du es gerade sagst, weil das so ein Riesenspagat ist, hat es im Moment ja, also bisher noch nicht funktioniert, dass eine Halle, die so kommerziell aufgestellt war, gesagt hat, oh, jetzt extra für 2 Wettkampfathletinnen, Athleten so einen Wandbereich freischrauben, und wenn dann ein Kurs stattfindet, dann stört es ja den normalen Betrieb. Also es war halt immer kompliziert, aber die Bedürfnisse waren schon immer da, oder sie wachsen ja auch mehr an, umso mehr diese Szene wächst. Und es gab das bisher noch nicht. Das heißt, ihr steht ja auch vor Herausforderungen, die noch gar keiner gelöst hat bisher.
So kann man das sagen, ja.
Habt ihr da schon coole Ansätze?
Ja, wir haben coole Ansätze. Das Ganze ist ja dann letzten Endes eine Frage der Logistik eigentlich. So eine Halle kann man ja innerhalb von einer Woche komplett umgestalten. Aber das kostet erstens mal was, wenn ich die komplett umgestalte, weil allein wenn ich jetzt die Griffauswahl mir anschaue, wenn ich für Alex Megos denke, brauchen wir komplett anderes Setup, als wie wenn wir jetzt für einen Routenbau-Breitensport-Setup denken oder womöglich eine kommerzielle Nutzung einer Leadhalle, kann man fast sagen, wir reden hier von 90% unterschiedlichen Griffen und auch unterschiedlichen Routen, die da gebaut werden. Und das Ganze muss natürlich irgendwie sich tragen. Also das ist so eine Sache, die eine Herausforderung darstellt. Wie schaffe ich es effektiv, alles abzudecken?
Also kann es sein, dass innerhalb von 2 Wochen sich komplett alles rausgeschraubt werden muss hier und dann...
Das könnte passieren, ja.
Eine Woche machst du einen Routenbau-Workshop für Breitensport und nach 2 Wochen machst du den für den Profisport.
Zum Beispiel.
Und hast gleich...
Ja. Genau.
2 Fliegen mit einer Klappe.
Das wäre natürlich optimal, weil dann ist es richtig kosteneffektiv und wirtschaftlich. Ob das natürlich dann in der Umsetzung gelingt, wird sich zeigen. Aber naja, das sind ja letzten Endes dann schon Detailfragen jetzt. Grundsätzlich ist es so, dass die Challenge jetzt sein wird, alle zu bedienen, die bedient werden wollen oder
weil
müssen.
Wenn ich jetzt nur die Leadwand angucke, dann wäre es ja irgendwie vielleicht fürs breite Publikum blöd, wenn sie sagen, ihr kriegt jetzt hier ein Drittel der Wand und jetzt habt man ein paar Wochen oder Monate Spaß damit, so, weil der Rest ist für Alex Megos so.
So ungefähr. Nee, das ist es nicht. Also ja, wir haben das auch oder versuchen das ja immer so darzustellen. Es kann hier wirklich jeder klettern. Also es geht nicht nur um Alex Megos oder
Sorry, dass wir jetzt auch immer nur diesen einen Namen nennen, aber.
Ja, wir nennen nur den einen Namen, weil er ja immerhin der Geschäftsführer ist von der Halle. Drum nennen wir den. Also wir können auch sagen, Alex Megos ist jetzt das Synonym für alle Spitzensportler. Genau, wir wollen ja alle mit reinnehmen. Und der Unterschied zu einer klassischen kommerziellen Kletterhalle oder Boulderhalle, wie man sie kennt, wird einfach so sein, dass in der Masse der Routen eine etwas andere Gewichtung stattfindet. Also sprich, wir haben hier genauso eine 4, eine 5, eine 6 und eine 7, eine 8, eine 9, eine 10, wie in jeder Halle. Nur die Gewichtung im fünften Bereich ist halt nicht so wie im kommerziellen Bereich. Da haben wir zum Beispiel dann 15 Routen oder 20 Routen im fünften Grad und nur eine Route im zehnten Grad. So haben es wir halt ein bisschen anders. Wir haben halt jetzt 5 Routen im fünften Grad und dafür aber 15 Routen im zehnten Grad. Das ist quasi eigentlich genau das Gleiche wie in jeder kommerziellen Kletterhalle, nur eben andersrum.
Aber das heißt trotzdem, dass ich weniger zu klettern habe.
Du hast hier mal weniger zu klettern, genau. Aber der ambitionierte Kletterer, der im 9. oder 10. Grad unterwegs ist, ja, dem geht es die ganze Zeit so. Also sprich, das, was hier der 6er Kletterer gewöhnt ist oder Kletterin, dass er die volle Auswahl hat, hat er halt nicht. Aber zum Plattwerden oder zum voll auf die Kosten kommen, reicht es allemal.
Okay, ich habe den Punkt. Ich glaube, ich habe den Punkt. Was mich noch interessieren würde, ist, das ist ja die Magnesia-Kletterhalle, die hier mal war, ist eine altehrwürdige Kletterhalle hier in der Region, die ihr gerade dabei seid, komplett einmal umzugestalten. Kannst du vielleicht mir mal was über diesen Prozess erzählen? Wann hat die Magnesia eröffnet?
Die Magnesia hat 2003 eröffnet.
Also wie sah eine Halle 2003 aus und was hat es jetzt bedeutet für diesen Modernisierungsprozess?
Ja, also 2003 waren ja noch nicht so viele Kletterhallen am Markt. Damals war die Magnesia-Kletterhalle eigentlich, ich würde sagen, eine der modernsten Hallen, die es so gegeben hat. Vor allem, weil damals hier schon alles abgedeckt wurde. Also senkrechte Wände, stark überhängende Wände, Strukturwände, alles Mögliche hat damals hier stattgefunden. Aber das war eben Stand 2003. Und 2003 wusste man ja noch gar nicht so richtig, wo wird denn die Reise hingehen, was den ganzen Hallenklettersport angeht. Also da gab es keine Boulderhallen in dem Sinn, wie wir sie heute kennen. Und auch der Lead-Bereich war natürlich sehr, sehr wild, würde ich jetzt mal sagen.
Was ist denn wild?
Viele Ecken eingebaut, kleine Dächlein eingebaut, die eigentlich nur störend sind im Kletterfluss und überhaupt keinen großen Nutzen haben. Dann hat man hier, war eine riesengroße Wabenwand drinnen, so eine Strukturwand, wie man sie kaum mehr sieht heutzutage, die auch wiederum zwar optisch was hermacht, weil sie ein bisschen an den natürlichen Fels erinnert, aber zum Klettern eigentlich eine Katastrophe ist. Vor allem, weil man immer ja mehr oder weniger dieselben Touren klettern musste, weil die Auswahl gar nicht da war. Holzvolumen gab es damals zum Beispiel nicht. Deswegen hat man versucht, eben keine glatten Wände zu bauen oder cleanen Wände zu bauen, sondern hat immer
diese Ecken und Kanten eingebaut,
weil man wollte es ja interessant gestalten. Erst Jahre später hat man dann Holzvolumen an die Wand getackert und dann hat man festgestellt, hoppala, jetzt brauche ich die ganzen Kanten ja nicht mehr und so. Die war natürlich, die wurde ja nie umgebaut, diese Wand hier, sondern die war eben so verschachtelt und so viele Kanten und das wäre für den heutigen Routenbau natürlich extrem blöd gewesen, weil die meisten Griffe wären gar nicht befestigbar gewesen, weil die Wandfläche an sich so klein war, an der Stelle eben immer. Und so haben wir quasi, war es ganz klar, dass man das so nicht lassen kann, weil da lacht jeder drüber und haben wir dann hier diese ganzen wirklich wilden Kanten einfach weggebaut beziehungsweise übergebaut. Die Wand sieht jetzt total clean aus. Wir haben hier einfach nur gerade Flächen. Geht's einfach gerade hoch. Und zeitgleich die senkrechten Wände hier in der Halle, die wurden damals eben auch relativ, sage ich mal, wild gebaut, was diese Winkel angeht. Aber Gott sei Dank in einem sehr, sehr kommoden Verhältnis. Also sprich nicht komplett verschachtelt, sondern einfach nur unangenehm verschachtelt, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da ist zum Beispiel so ein kleines Dach drinnen. Dann haben wir so eine ganz, ganz kleine Verschneidung, die auch sehr, sehr unangenehm wird beim Routenbau oder beim Klettern. Und damals, wo wir dann quasi, okay, Routenbauakademie können wir hier super darstellen, war mir sofort klar, das ist ja perfekt hier, weil da habe ich eben wirklich komische Bedingungen für den Routenbau.
Ach so, gerade weil es schwierig ist, ist es interessant wieder.
Genau, weil wenn ich jetzt eine perfekte Wand mit perfekten Griffen habe, ja, dann ist die Ausbildung Routenbau zwar auch schön und gut darzustellen, aber ich sage mal so, das ist dann keine große Herausforderung. Also sprich, wir haben ja wirklich es geschafft, gerade in dem senkrechten Bereich, ohne große Umbauten, genau das zu machen, wie ich mir so eine Lead-Schulungswand vorstelle.
Wir sind jetzt beim Seilklettern ganz viel. Eine Boulderhalle entsteht ja noch. da seid ihr noch dran, da soll Ähnliches geschehen. Aber werdet ihr da auch unpraktische Wände bauen, nur damit ihr es habt?
Nee, das machen wir natürlich nicht. Vor allem, weil beim Boulderbau, bei Boulderbauschulungen das gar nicht so wichtig ist. Das, was ich hiermit kompliziert meine, da geht es wirklich um die Seiltechnik an sich. Wenn ich eine komplett perfekte Wand habe, ist die Seiltechnik einfach darzustellen. Wenn ich eine komische Verschneidung habe, wenn ich einen kleinen Überhang habe, ein kleines Dächchen, dann ist es eben nicht so einfach und ich muss ein bisschen tricksen bei der Seilführung beziehungsweise beim Arbeiten aus dem Seil. Und das ist hier möglich. Und beim Boulderbau, bei Boulderbauschulungen ist ja das nicht gegeben. Da habe ich eine Leiter und das war es im Prinzip.
Ja, bloß weil ich von Routenbauern auch das manchmal höre, so dieses, oh, immer diese Kanten, die es dann manchmal in Hallen gibt, es ist so unpraktisch. Oder auch so eine Höhlen zum Beispiel, so diese, solche tiefen Höhlen, habe ich auch immer mal wieder gehört, so dass es für manche so ein Pain ist.
Und klar, jede Kante, jede Höhle limitiert dich ja in einer gewissen Weise, weil the range of movement ist ja dann eingeschränkt. Wenn ich eine 90-Grad-Kante habe, dann ist da eine 90-Grad-Kante und ich kann diese 90-Grad-Kante halten, mit der Hand, mit dem Toehook, mit dem Heelhook, wie auch immer. Und dadurch ist ja schon mal weniger möglich, weil das ist da und damit muss ich jetzt halt leben. Deswegen ist das natürlich bei vielen, egal ob Lead- oder Boulder-Bauern, etwas verhasst, wenn die Wand in irgendeiner Form extrem ist.
Dann kommen wir mal auf den anderen Punkt zu sprechen, dass es hier eine Ausbildungsstätte sein wird für Routenbau, haben wir gerade schon gesagt, aber auch für Trainerinnen und Trainer. Und ich merke, umso mehr ich auch mit Trainerinnen und Trainern zum Beispiel spreche, dass da so ein großer Mangel besteht. Routenbau natürlich auch, also zumindest im Podcast, glaube ich, haben das alle schon immer mal gehört. Es fehlen so einheitliche Standards bisher. Wo begegnet dir selber das denn, dass da einheitliche Standards vielleicht fehlen?
Also mir persönlich natürlich im Routenbau, weil das ist ja das, was ich tagtäglich mache. Und wir haben da ein Mangel, wäre gar kein Ausdruck. Wir haben ja eine riesen Lücke einfach. Es gibt aktuell nichts Einheitliches, was die Ausbildung angeht und vor allem die allumfassende Ausbildung. Also sprich, wir haben ja nicht nur Lead, wir haben ja auch Bouldern. Und dann haben wir Breitensport und Spitzensport und so weiter und so weiter. Also kommen ja noch ein paar Punkte hinzu. Und es gibt aktuell nichts, was das irgendwie umfasst. Vor, ich glaube, 12 Jahren ist es mittlerweile her, haben wir ja mit dem Deutschen Alpenverein diese Ausbildung Routenbau Breitensport begonnen. Die läuft auch hervorragend. Wird immer mehr Kurse, die geht auch immer mehr in die Tiefe. Aber das ist letzten Endes ein Bruchteil von dem, was wir benötigen in der heutigen Kletter- und Boulderhallenlandschaft. Das ist die Lücke, die ich am größten sehe. Aber wie gesagt, ich denke, dass man in allen Bereichen was besser machen kann. Vor allem eben wieder zurück zu unserer Akademie hier, was die Örtlichkeiten angeht, weil die meisten Ausbildungen, egal in welchen Bereichen, finden in kommerziellen Hallen statt, wo auch ein normaler Regelbetrieb stattfindet während der Ausbildung. Und wenn man das jetzt mal mit anderen Sportarten vergleicht, es gibt für alles Mögliche gibt es Akademien und Schulungszentren, wo quasi unter neutralen und ruhigen Bedingungen irgendwas ausgebildet wird. Und ja, es ist in unserem Klettersport, den wir alle so sehr lieben, halt bis jetzt noch nicht der Fall, dass es etwas gibt, vor allem nicht eben in dieser Größenordnung, da wo das dargestellt werden kann. Und jetzt hoffen wir mal, dass das klappt.
Dass das klappt. Und gibt es eigentlich eine Idee, eine übergreifende Ausbildungsmöglichkeit für diese Berufe zu schaffen? Also ich weiß, DAV kommt hier mit rein. Ich weiß auch, der Klever kommt hier mit rein und macht Ausbildung. Gibt es da eigentlich irgendeine Idee, dass es einen einheitlichen Standard mal geben soll? Oder ist das schon zu weit gedacht?
Ja, schon. Also nicht in allen Bereichen, denke ich, wäre ein bisschen zu wild, dass es da einen einheitlichen Standard gibt. Aber meine Wunschvorstellung, was jetzt den Routenbau angeht, schon, dass wir da irgendwann einmal einen Standard finden, der allumgreifend ist. Wir wollen hier ja auch nichts groß eigen machen, sondern wir wollen einen Ort darstellen, der quasi nutzbar ist. Wir sind glücklich mit dem DAV, mit dem Clever oder sonstigen Bergschulen und alle können hier das machen. Wir wollen jetzt hier nichts Eigenes aufziehen oder irgendwo Konkurrenz schaffen oder was weiß ich was.
Ich weiß gar nicht genau, ob wir nochmal sagen müssen, was der Clever ist, ich glaube, DAV ist den meisten noch geläufig. Clever ist der Kletterhallenverband, den es noch neben dem DAV gibt, der auch Ausbildung für Trainerinnen, Trainer und für den Routenbau anbietet. Obwohl, machen die jetzt schon Routenbau? Ich muss jetzt sagen, stimmt
die,
das schon?
Ja, das stimmt schon. Also die wollten das ja auch selber aufziehen und war dann etwas kompliziert, logischerweise, weil man fängt ja wieder von vorne an. Und wir mit Climbpoles.
Da gibt es noch die Climbpoles Academy.
Gab es die Climbpoles Academy? Also die Climbpoles Academy ist eigentlich, war das mal die Idee, eine unabhängige Routenbauausbildung zu starten, auch neben dem DAV, weil wir ja da eben nicht den Bedarf komplett decken können. Der Kleber hat es damals mitbekommen, vor 2 Jahren, glaube ich, war das, wo wir das mal so ein bisschen publik gemacht haben und ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, ihr habt ja schon alles so weit parat, könnt ihr das quasi für uns mitmachen? Und wir haben damals gesagt, na klar, das ist doch genau deswegen machen wir es ja auch. Man muss dann jeder sein eigenes Süppchen kochen. Climbpoles Academy denkt sich ja jeder sofort, aha, die wollen da ihre Klettergriffe verklopfen.
Weil Climbpoles ein Vertrieb für Klettergriffe ist.
Drum wäre das immer, sage ich, mein Vaterbeigeschmack gewesen. Die Climbpoles Academy wird es weiterhin geben, aber als Spezialschulungsakademie, wo sich dann wirklich auf die Klettergriffe bezieht, die Climbpoles.com auch vertreibt.
Okay, macht sehr Sinn, dass sich da Leute zusammentun, die Ähnliches verfolgen. Ich habe über dieses Thema Ausbildung für Routenbauende und für Trainerinnen und Trainer auch schon mit einigen gesprochen. Ganz oft sind das ja auch Freiberufler, die da unterwegs sind oder ich glaube, also in Deutschland glaube ich wirklich mehrheitlich. Und was ich da oft höre ist, ja, wäre schön, eine Ausbildung zu haben, aber ist auch alles ganz schön teuer und so viel Geld verdiene ich jetzt damit auch nicht. Also diese Klage höre ich immer wieder. Gibt es da von eurer Seite irgendetwas, wo ihr sagt, naja, so wie wir es machen, kann es vielleicht anders angeboten werden, kann vielleicht auch also besser sein? Ich habe auch gedacht, müssten nicht vielleicht sogar Hallenbetreibende mit in irgendeinen Pott was reinzahlen, damit die Menschen, die bei ihnen arbeiten, sich eine Ausbildung leisten können? Also irgendwie, was gibt es da eigentlich Ideen?
Ja, da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten auch und es gibt auch einige Ideen. Also das ist jetzt natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Mhm. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen runter zu kürzen. Ich denke mal, es muss eine Professionalisierung im Routenbau stattfinden. Wenn ich jetzt ein Routenbauer bin, der das alles so selber beigebracht hat oder von irgendwelchen anderen Kumpels die Tipps bekommen hat, mach's doch so und mach's doch so und hin und her, dann schraubt dieser Mensch mit Sicherheit tolle Boulder oder tolle Routen, aber die Effektivität, wie er da rangeht an die ganze Sache, die ist eventuell nicht ganz so toll. Mal von der Sicherheit ganz zu schweigen. Wenn ich heute ein Handwerker bin, dann lerne ich ja das von der Pike an, wie ich einen Dachstuhl aufstelle zum Beispiel. Und nicht einfach, mein Kumpel hat es mir gezeigt, wie man einen Dachstuhl aufstellt. Und wenn man bei einem Handwerker sich das mal anschaut, derjenige, der es wirklich gelernt hat von der Pike auf, der ist sicherer unterwegs, der ist schneller unterwegs und somit wesentlich effektiver auch unterwegs. Sprich jetzt in unserem Fall, es ist so, ich nenne jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen, da kommt ein Boulderbauerin in die Halle, bekommt dann, sage ich mal, 250 Euro für den Tag und schafft dann 4 Boulder. Dann ist der einzelne Boulder natürlich sehr, sehr teuer. Ob der jetzt so viel besser ist oder schlechter oder wie auch immer, das sei mir dahingestellt. Aber Fakt ist, da sind 4 Boulder an der Wand und das hat 250 Euro gekostet. Das Boulderbauen an sich, das geht ja unter Umständen gar nicht schneller. Also eine gewisse Zeit kostet es immer. Wenn ich aber die Logistik außenrum und die Effektivität steigern kann und genau weiß als Boulderbauer, was mache ich hier eigentlich, dann ist es eventuell möglich, dass dieser Mensch für seine 250 Euro halt 10 Boulder schafft. Und die genauso gut sind wie die 4 vorher.
Sind das sehr realistische Zahlen, die du gerade nennst?
Sehr realistisch, absolut. Sehr, sehr realistisch.
Ich höre immer wieder andere.
Allein aus dem Grund, weil du immer wieder andere Zahlen hörst, da sieht man es ja, dass es keine Basis gibt. Wie gesagt, wir nennen ja einfach jetzt nur Zahlen, um das mal klar zu machen, wie krass der Unterschied eigentlich ist. Dann kommt die Kletterhalle und sagt, ja, du hast jetzt hier 250 Euro kassiert und hast aber 4 Boulder gebaut. Der da drüben oder die da drüben hat gerade 8 Boulder geschraubt und kriegt auch 250. Da stimmt doch jetzt was nicht. Und deine sind genauso gut oder schlecht wie die da drüben. Oder genauso effektiv wie die da drüben. Also ist ja jetzt blöd alles so. Und wenn man aber das wieder jetzt kurz aufs Handwerk überträgt, natürlich gibt es gute und schlechte Handwerker, aber die Basis ist immer die gleiche. Die haben alle dasselbe Gefühl, was möglich ist und was nicht möglich ist und was gut ist und was nicht so gut ist. Und wenn man das quasi auf eine gesunde Basis stellen kann, und das ist eben nur mit einer fundierten Ausbildung, denke ich, möglich, dann redet mehr oder weniger auch jeder vom Gleichen und von derselben Ausgangssituation.
Das ist jetzt das Plädoyer für die Ausbildung, was ich gut finde. Die Frage war halt, wie man das finanziell gut hinkriegt, weil ich, wie gesagt, immer dieses Feedback kriege, dass man in dem Beruf dann oft nicht so viel Geld verdient und sich das dann 10-mal überlegt, ob man wirklich eine Ausbildung genau. machen kann.
Ja, ja, klar. Okay. Wenn ein Ausbildungstag für einen Rutenbauer zum Beispiel 250 oder 300 Euro kostet und ich auch 250 oder 300 Euro für einen Arbeitstag dann wieder bekomme, sprich muss ich 2 Tage arbeiten, um einen 2-Tageskurs zu finanzieren. Und dieser 2-Tageskurs bringt mir eventuell so viel mehr, dass ich viel, viel effektiver arbeiten kann, viel einfacher arbeiten kann und eigentlich nur Vorteile habe. Und der bezahlen muss, also sprich der Hallenbetreiber, für den ist es ja ähnlich, weil der weiß ganz genau, dieser Mensch hat die Ausbildung, da kann ich mich drauf verlassen. Es war sicher, er hat mir die Wand nicht kaputt gemacht, da ist kein Griff gebrochen, da dreht sich jetzt auch kein Griff, der ist gespackst worden, der hat die richtigen Spackschrauben verwendet, der hat sein eigenes Werkzeug dabei gehabt. Ich habe einfach jemanden beschäftigt, der die Aufgabe zu 100% gut erledigen kann. Und das kann er aktuell natürlich nicht, weil wenn ich da hingehe und sage, hallo, ich bin der XY und ich kann toll Boulder bauen und ich koste auch nur 150 Euro am Tag oder was weiß ich was, dann kann der Hallenbetreiber eben sich denken, okay, ich probiere es mal aus. Was weiß ich nicht, was da gleich passiert.
Okay, ich gebe an dieser Stelle auch nur weiter, was ich höre. Dieser Einblick in das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, finde ich. Wir wollen aber auch nochmal wieder zu den Menschen zurückkommen, die bei der Techniker-Boulder-Bundesliga mitmachen. Für die könnte das hier ja auch ein spannender Ort sein, um zum Beispiel an tollen Bouldern oder Routen zu trainieren. Wie ist es denn, wird es hier auch ein Kursprogramm geben? Also mal angenommen, ich mache bei der Bundesliga mit, ich möchte besser werden, ich möchte tolle Kurse besuchen, die mich weiterbringen. Wäre das hier auch ein Ort? Gibt es dort Pläne?
Na, auf jeden Fall. Man muss ja ein bisschen den Hintergrund wissen zu den ganzen Menschen, die hier jetzt so federführend tätig sind. Wir lieben ja alle den Klettersport und wir wollen ja in allen Richtungen auch selber Gas geben. Und gerade die Ausbildung oder das Training für etwas ambitioniertere Kletterer liegt uns ja allen am Herzen. Und ich denke, gerade die Boulder-Bundesliga-Teilnehmer sind ja prädestiniert für sowas. Weil wenn ich wirklich so motiviert bin, an einem Wettkampf teilzunehmen, der noch dazu in dieser Größenordnung stattfindet, ja, dann will ich ja richtig Gas geben. Dann will ich ja besser werden. Dann will ich ja Spaß haben und trotzdem einfach jedes Jahr noch einen Grad drauflegen können. Und genau für solche ambitionierten Leute ist diese Halle hier gedacht. Also Spezialkurse werden jetzt auch schon angeboten von Chris Hanke und Alex Megos, die eben, ich sage mal, die etwas motivierteren Kletterer anspricht. Das hängt jetzt gar nicht so mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen, weil ich kann auch ein Sechser-Kletterer sein, der einfach voll motiviert bei der Sache ist und trainieren will und einfach besser werden will. Für den ist es genauso, als wie für den Zehner-Kletterer, der gerne mal eine 10-Plus klettern würde. Umgerechnet im Bouldergrade halt dann das Gleiche fürs Bouldern. Und der Alex hat jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal einen gegeben, gemeinsam mit dem Patrick Matros. Also wir arbeiten auch mit denen zusammen, beziehungsweise auch die mieten sich hier natürlich ein, weil sie ja auch glücklich sind. Kraft Factory. Also sprich, da einfach auf den Kanälen von diesen Personen immer gucken. Und wir, wenn wir hier mal eben keine Wände mehr bauen müssen oder Renovierungsarbeiten machen müssen, dann werden wir auch hier Leistungskurse für ambitionierte Kletterer anbieten.
Spannend. Und zum Schluss noch einfach die Frage an dich. Wir sitzen hier in der Franken-Jura Academy. Gibt es hier ein Ding, wo dein Herz ganz besonders schlägt, was dich sehr begeistert, dass das hier nun stattfindet? So. Nochmal so abschließend.
Ja, gibt's. Also, und zwar, das ist dieser mächtige Überhang da unten. Weil, wie du ja weißt, ich kletter ja doch schon ein bisschen länger. Und ich gehöre so ein bisschen zur ersten Generation Hallenkids ja an. Also, wo ich zum Klettern angefangen habe, das war so ungefähr 93 rum. Da gab es ja eben die ersten Kletterhallen und die haben mich eben damals schon immer sehr, sehr begeistert. Also ich hatte damals mehr Begeisterung fürs Plastikklettern als wie fürs Felsklettern. Und wenn du halt ein bisschen mehr kletterst und besser wirst und so weiter, dann sind ja überhängende Wände einfach ein bisschen, also für mich zumindest, ein bisschen cooler zu klettern oder ein bisschen, da hast du einfach mehr Möglichkeiten, weil es eben nicht nur um die Bewegung geht, sondern da ist ja Bewegung und Kraft und Technik und alles. Also das ist ja alles einfach. Und die meisten Indoor-Kletterhallen, was Lead angeht, aktuell, die sind ja mehr, gehen ja mehr in die Senkrechte, was ja auch normal ist. Wir wollen ja den Breitensport bedienen in erster Linie in den Lead-Hallen. Und so Überhänge wie hier jetzt eben in der Frankenjura Academy gibt es kaum mehr. Mhm. Genau, das ist mein persönliches Favorite hier.
Okay. Dann, ich wünsche noch ganz viel Erfolg beim weiteren Ausbau und dass das alles so cool wird, wie ihr euch das hier vorstellt.
Ja, vielen Dank. Das hoffen wir auch. Und ja, geben wir mal unser Bestes, würde ich sagen.
Ja, danke dir. Zum Finale der Techniker-Boulder-Bundesliga gibt es auch ein Boulder-Festival. Da gibt es Vorträge und Workshops und einen davon leitet der Rutzatter Niklas Wichmann. Da könnt ihr euch als Anfänger, Anfängerinnen oder auch mit ein bisschen Vorerfahrung im Routenbau ausprobieren. Und weil ja nun mal nicht alle bei den Workshops dabei sein können, machen wir das jetzt einfach mal so, dass wir schon mal reinhören für alle, was da los ist beim Workshop. Und ich sage hallo Niklas.
Hallo Juliane und ja, alle Hörerinnen eigentlich da draußen, richtig?
Genau. ja, du bist erfahrener Routesetter, du bist aber auch erfahrener Routenbau-Workshop-Leiter. Du machst das sehr viel, du bist auch weltweit unterwegs und machst diesen Job. Was findest du so spannend daran, Routenbau zu unterrichten?
Wenn man jetzt angefangen habe ich natürlich auch einfach nur Boulder zu bauen und Routen. Das ist dann so ein bisschen, ja, ist dann nach 4 bis 6 Wochen einfach wieder weg. Da hinterlässt man nicht so viel. Und dadurch, dass ich halt so viel durch die ganze Welt reise und so viele Hallen gesehen habe und so viele Menschen treffe, die gerne Boulder bauen und Routen bauen, ist es eigentlich total schön für mich, da irgendwie das zurückzugeben und auch einfach irgendwie zu teilen mit anderen Leuten, was ich halt weiß. Und das ist nie eine absolute Wahrheit, sondern nur ganz viele Erfahrungen, was vielleicht ganz gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft, wie man das machen könnte. Und ich bin, glaube ich, ganz gut da drin, irgendwie zu teilen und auch zu lehren. Und das mache ich einfach ganz gerne. Und da kann man einfach ein bisschen mehr, ich sag mal so, zurücklassen, als wenn nur ein paar Steine an der Wand sind.
Thema Routenbau, Lernen und Ausbildung. Es ist so, in der Vergangenheit war es eher so, dass Leute das mal so als Hobby gemacht haben. Die haben sich das untereinander beigebracht. Und eine Ausbildung gab es nicht. Ganz lange Zeit fängt jetzt irgendwie gerade erst an, dass man das auch lernen kann. Was aber auch bedeutet, ganz viele Leute, die heute in Hallen schrauben, haben diese Ausbildung nicht. Was fehlt uns dadurch heute im Routenbau?
Uns fehlt erstmal ein einheitlicher Standard über die Sicherheit. Also wie montiert man und wie bleiben die Griffe und Steine und das ganze Holzzeug eigentlich sicher an der Wand? Da muss man sagen, da gibt es ganz klare Vorgaben der Hersteller und natürlich werden diese immer wieder mal ausgedehnt, irgendwie verschoben und das geht bis zum gewissen Grad eigentlich ganz gut, aber ganz vielen Leuten ist nicht bewusst, was würde passieren, wenn was passieren würde? Wäre es dann eigentlich verpflichtend in der Haftung, wie und was auch immer? Und ich glaube, da könnte man einen Standard erschaffen, denn da gibt es einfach ganz klare Regeln. Ob die dann verstoßen werden in der Halle, muss dann die Halle selber entscheiden. Bei der Qualität, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein guter Boulder oder das ist jetzt, der gefällt mir nicht ganz so gut, das ist halt so subjektiv. Das heißt, Sicherheit kommt immer als erstes. Sicherheit für die Schrauberinnen und auch für alle kletternden Personen, dass da nichts mehr passiert. Und da versuchen wir eigentlich immer, die Leute erstmal abzuholen, auf den gleichen Stand zu bringen. Das geht eigentlich ganz schnell, weil man auch mal mitbekommt, okay, wie viel wissen die Leute eigentlich vorher? Wie sind die Arbeitsweisen? Und dann können wir spaßig loslegen und witzige Sachen bauen.
Mhm. Kannst du das mal erzählen, wie so ein Workshop bei dir ablaufen würde? Also jetzt wäre das Publikum so Leute, die anfangen oder die vielleicht auch schon mal ein bisschen Schrauberfahrung haben. Was würdest du denn in so einer Workshop-Einheit mit denen machen?
Also ich gebe so einen Einblick in meine Philosophie. Ich frage auch ein bisschen rum, ob die Leute Vorstellungen haben. Da muss ich meistens dann irgendwie, wenn das dreifache Rückwärtssalto an die Wand gebracht werden soll, muss ich erstmal die Vorstellungen und Träume so ein bisschen platzen lassen, die Seifenblase. Es geht erstmal darum, dass wir einfach zusammen Bouldern bauen. Es gibt dann nur ganz grobe Richtlinien. Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, hier will ich einen Triple Toe Hook, weiter Leiter direkt danach anschließend, sondern es geht so ein bisschen, dass wir auch vielleicht Gefühle oder Situationen wieder erschaffen an der Wand. Und da möchte ich das relativ offen lassen, weil das ja immer, ich mag das, wenn es offen zur Interpretation der schraubenden Leute ist. Denn dann gibt es kein richtig und kein falsch. Und danach geht es eigentlich darum, dass dann so eine Runde da ist. Ich erkläre, okay, so stelle ich mir eine Runde an der Wand vor. Ob das jetzt kommerziell ist oder Wettkampf, das ist eigentlich völlig egal. Da sollen die verschiedenen Charakteristiken oder Techniken abgefragt werden. Und dann, wie die Schrauber das umsetzen, das ist mir erstmal egal. Dann gibt es ein bisschen Zeit, wo die Leute alleine oder in Teams sich austoben dürfen. Und dann gehen wir gemeinsam an die Wand und testen das. Und da geht es dann darum, okay, was stelle ich mir vor? Und wie gesagt, das ist nicht richtig oder falsch. Und warum stelle ich mir das vor? Und was hätte ich getan, wäre ich jetzt dort? Und das ist dann so ein bisschen eigentlich immer wie so ein Messerblock, an dem man seine Meinung entweder schärfen kann oder halt auch nicht. Und wo man sich dann sagt, so, okay, damit stimme ich überein, das sind jetzt neue Perspektiven für mich. Und ich zeige dann auch immer auf, okay, so würden wir das vielleicht in England machen, das wäre jetzt so ein bisschen so die französische Schule, dann gibt es so ein bisschen, in Australien könnte man das vielleicht so machen, in Singapur, da wird es vielleicht dahin gehen, weil da so und so geklettert oder geschraubt wird. Dann kann sich eigentlich jeder irgendwas dann davon mit nach Hause nehmen, von den Einblicken und von den Informationen, die ich da zur Verfügung stelle.
Also im Prinzip sehr viele Impulse und Ideen kriegt man in den Kopf, wenn man so möchte.
Genau, genau. Meistens ist es, um ehrlich zu sein, die meisten Leute sind irgendwie nach 3-4 Stunden platt im Kopf, weil ich so viel erzähle.
Aber ich möchte nochmal zu einem, was du gesagt hast. Also die Leute sollen im Prinzip auch äußern können, was war ihre Idee, ihre Vorstellung? Also was wollten sie da an die Wand bringen? Und ihr guckt dann, ist das passiert? Oder hättest du da eigentlich noch eine andere Idee, wie man es eigentlich richtig umsetzen kann? So würde das sein.
Genau, es geht ganz grob darum, ich sage irgendein Wort, ich sage Dschungelbuch oder ich sage ein Mäntel oder ich sage einen Läufer oder Fokus auf die Beine. Und was sie da mit den Füßen machen, das ist vollkommen frei, was die damit machen wollen. Aber es gibt ja immer die Wand und es gibt die ganzen Griffe, die wir zur Verfügung stellen. Das sind ja auch limitierte Ressourcen. Und da gibt es dann für mich aus meiner Perspektive immer eine relativ optimale Umsetzung oder was ich daran machen würde. Aber ich weiß natürlich auch, warum oder was andere Menschen machen würden. Und darum geht es eigentlich nur so ein Einblick in, was hätte passieren können, was hast du damit gemacht, warum hast du das gemacht, kannst du damit umgehen oder hättest du Lust, das vielleicht anders zu machen? Genau, also so spielen wir da einfach ein bisschen mit den Erwartungen und mit dem, was passiert. Ja.
Wie oft kommt das vor, dass du selber da was Neues lernst, wenn du diese Arbeit machst? Und was war das Letzte, was du neu gelernt hast?
Lange Pause, kann ich mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr wirklich dran erinnern. Also jetzt nicht so wirklich, es gibt jetzt nichts an Zügen, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwie, das habe ich jetzt nicht gewusst, das funktioniert jetzt so und so. Mein letzter neuer Eindruck, der war eher so gesamtheitlich und das war in Japan, in Tokio bei Yuji Hirayama in der Halle. Yuji hat auch seine Staff-Member, also vorne von den Thekenmitarbeitern, hat er mitschrauben lassen. Gut, man muss sich das jetzt so vorstellen, die Halle ist eigentlich so groß wie eine Garage, höchstens eine Doppelgarage. Trotzdem sind da 120 Boulder reingequetscht und der Mensch, der da an der Theke gearbeitet hat, der war vielleicht 45 Jahre alt oder Ende 40 Jahre alt. Spindeldürrer Japaner und der hat dann da irgendwie ganz langsam und behutsam irgendwie so einen Boulder im zweiten oder im dritten Level vor sich hingebaut. Er konnte das eigentlich auch gar nicht komplett klettern, das haben dann die anderen Mitarbeiter für ihn gemacht, aber dadurch war halt wenigstens so eine Connection von allen mitarbeitenden Leuten zum Routenbau gegeben und das fand ich schon nochmal was ganz anderes, also von der Philosophie her. Ja, das finde ich ganz angenehm, damit auch jeder weiß, der da arbeitet, okay, so sehen die Boulder hier aus und das war vielleicht der Gedanke dahinter.
Okay. Es gibt in dieser Folge, wahrscheinlich ist das das erste Interview und du kommst jetzt danach, ein Gespräch mit Tom Brenzinger von der Franken-Jura Academy, der hat erzählt, warum, also hat auch gesagt, warum so eine Routenbauausbildung wichtig wäre und er meinte, dass einige Prozesse schneller laufen würden. Er meinte jetzt nicht der Schraubprozess an sich, der dauert halt so und so lang, aber er meinte, drumherum gibt es Prozesse, die schneller gehen können, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und meinte so, im Extremfall quasi könnte es so sein, dass du quasi vorher 4 Boulder baust in einer Session und wenn du eine gute Ausbildung hast, dann schaffst du 8 Boulder zu bauen und die sind dann auch safe und qualitativ gut. Würdest du das auch unterschreiben, dass du sagst, hey, wenn du dir richtig das Know-how drauf schaffst, schaffst du plötzlich 8 statt 4 Boulder?
Ja, auf eine Verdopplung würde ich mich jetzt nicht festlegen. Nicht, dass die Leute sagen, okay, Niki, ich habe da Leute hingeschickt und jetzt schrauben die trotzdem nur einen Boulder mehr. Aber auf jeden Fall kann man eine Menge Zeit sparen, beziehungsweise auch eine Menge nutzloser Zeit, die da vergeudet wird, irgendwie effektiver nutzen. Und das heißt, man wird, wenn man solche Workshops besucht, besser in der Griffauswahl, dass man weiß, okay, die Griffe passen eigentlich ganz gut jetzt für das Problem an diese Wand. Ganz oft sind die Menschen heutzutage, die Schrauberinnen, total überfordert von dem zu vielen Material. Das muss man einfach so sagen. Die Wand ist kahl, du hast 20 Holzkisten und 1000 verschiedene Steine im Lager. Weiß gar nicht, was da an die Wand gebracht werden soll, weiß so ganz grob die Schwierigkeit. Und es gibt schon immer ein paar Steine, die gut funktionieren für manche Sachen in den Schwierigkeiten. Und dahingehend kann man einfach das lernen, sich die Sachen besser auszuwählen, damit man dann nachher mehr Zeit hat, um woanders ein bisschen mehr zu experimentieren. Und in solchen Workshops, das ist mir auch immer ganz wichtig, lernt man eigentlich auch noch gut kommunizieren. Also so ein bisschen, ja, es hört sich jetzt sehr deutsch an, aber sehr objektgebundenes, also zweckgebundenes Kommunizieren, als emotionslos, sag ich mal. Also nicht, es geht nicht darum, ob du jetzt ein toller Typ oder was auch immer du da bist, sondern es geht ja wirklich nur um den Boulder an der Wand und wie redet man eigentlich darüber, wo soll der Boulder hingehen, was war das ursprüngliche Ziel, was ist jetzt gerade mit dem Boulder los, funktioniert er, ja, nein, warum, wieso und wie schaffen wir das, dass der vielleicht funktioniert, wenn er nicht funktioniert, wie schaffen wir das zu erkennen, ohne dass wir 2 Stunden einfach irgendwas ausprobieren und dann am Ende funktioniert das nicht oder es funktioniert, aber es ist ja nicht gefragt, weil wir vielleicht einen einfachen Boulder bauen sollten, der Zug aber viel zu schwer ist. Und da vergeudet man unglaublich viel Zeit. Also ich bin ganz oft in Hallen, wo dann irgendwie um 18.30 Uhr, ja, nur noch 2 Boulder zu testen. Und da stehen schon 50 Leute und warten, dass der Bereich endlich mal frei wird. Und das kann man verbessern, ja.
Okay. Ich vermute mal, dass es so 2 Gruppen an Menschen gibt, die dir in Workshops begegnen. Das sind Leute, die ganz neu anfangen mit Routenbau und Leute, die das im Gegensatz dazu schon jahrelang machen, die aber noch nie eine Ausbildung gemacht haben oder eine Weiterbildung. Was würdest du jeweils diesen Gruppen mit auf den Weg geben wollen, um sich weiterzuentwickeln, zu lernen? Also was würdest du Anfängern gerne auf den Weg geben? Was würdest du Leuten auf den Weg geben, die das schon sehr lange machen?
Ja, es hört sich jetzt so ein bisschen Montessori-Schule-mäßig an. Offen sein, man begegnet sich, man kann ein bisschen Inspiration und Austausch gestalten. Also im Prinzip ist es eigentlich so, dass man einfach mal Zeit und einen Platz hat, wo man sich so wirklich mal fallen lassen kann. Man hat keinen Druck, dass irgendwas fertig sein muss oder werden muss. Wir bauen vielleicht 1 Boulder, vielleicht bauen wir 5 Boulder an dem Tag. Das macht überhaupt nichts, denn wir haben einfach gemeinsam Spaß daran. Wir lernen Menschen kennen, die aus der ganzen Republik kommen, die aus den unterschiedlichsten Szenen kommen, unterschiedlichsten Hallen. Ich hatte Workshops, wo die Leute einmal im Monat bauen, manche Leute bauen 3-mal die Woche und das ist einfach total cool, auch für die erfahrenen Leute mal zu sehen, okay, was gibt es denn für Probleme eigentlich, wenn man anfängt und auch für Leute, die gerade erst anfangen, zu sehen, okay, da könnte es hingehen, aber diese Menschen sind jetzt auch nicht die allwissenden Schraubergötter. Wir sind alle eigentlich nur irgendwelche Leute, die gerne mit Plastik und Steinen rumspielen und mal mehr oder weniger ein bisschen raten, was da passiert. Und man sieht das dann eh erst, wenn dann die Leute später dran klettern. Und dann kann man sich dann nochmal in Ruhe hinsetzen und austauschen. Ach, das ist ja jetzt so und so passiert. Also es ist eine tolle Austauschplattform und man kann mich halt alles fragen. Also dazu ermuntere ich die Leute auch. Es gibt keine dummen Fragen. Ne? Vom Wettkampfklettern zum Kommerziellen. Wie organisiert man ein Set? Wie wird man Chefschrauberin? Was sind da eigentlich die Verantwortungen? Wie kann ich mich weiterbilden jetzt hier, abgesehen von diesem Workshop? Was habe ich für Schwächen oder was habe ich für Stärken? Auch physisch und mental. Es gibt viele Leute, die haben mentale Blockaden, wenn sie vor der Wand stehen oder wenn sie halt in eine Sackgasse laufen. Und das gibt's auf allen Leveln und das sehe ich immer wieder. Ich hatte letztens in Malaysia einen Workshop, wo ganz viele Leute aus Singapur da waren und die waren alle unglaublich stark. Aber die hatten als Probleme, wie baue ich denn einfache Boulder? Mhm. Das war total toll. Die haben das Wochenende davor auf dem Wettkampf alles niedergerissen. Und ich war nur so, pff, alles klar, mal schauen, was ich mit denen in den Workshops mache. Aber dann kommen halt sehr erfahrene Wettkampfkletterer und haben die Frage, wie baut man einfache Boulder? Und wissen, dass sie Defizite haben. Und das finde ich einfach toll. Also für alle Menschen, egal welches Level, egal welche Erfahrung, gibt es sowas. Es ist auch immer einfach mal schön, sich, wenn man 20 Jahre Erfahrung hat, sich in so einer Gruppe einzufinden und andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben und einfach mal wieder zu akzeptieren, okay, jetzt bin ich mal in einer Gruppe und wir machen irgendwas gemeinsam. Ich kenne hier zwar keinen, aber jetzt haben wir mal Spaß. Ja.
Ja. Ich würde gerne mal über das Fachvokabular sprechen, was es im Rutenbau gibt. Zumindest fällt es mir manchmal auf. Also das ist so, wie wenn man neu ins Bouldern reinkommt und plötzlich lernt man irgendwie, wie irgendwie Dinge an der Wand heißen können, die man da greift und worauf man tritt und muss eine neue Sprache lernen. Und ich habe das Gefühl, im Rutenbau ist es auch nochmal so, dass ihr ein eigenes Vokabular habt. Und da steht man vielleicht als Anfängerin und Anfänger auch erstmal davor und weiß nicht, was meinen die da? Hast du mal so 2, 3 Begriffe, wo du sagst so, wenn du die schon mal kennst, dann guckst du nicht ganz so doll wie so ein Auto.
Ja, also es gibt zum Beispiel Begriffe Spaxen. Das heißt, wenn man einen kleinen Griff, der eigentlich nicht mit einer großen M10, also nicht mit so einer großen Griffschraube befestigt wird, sondern nur mit so kleinen Holzschrauben. Und da gibt es eine Firma, da heißen die Schrauben Spaxen und das ist dann wie bei Tempo, das wird dann einfach auf alle Schraubenarten eigentlich angewandt. Das ist dann, wenn man kleine, klitzekleine Griffe nur mit Holzschrauben festmachen. Dann gibt es den Begriff Deckeln oder Blocken. Das heißt, wenn eine Grifffläche verkleinert wird, wir nehmen einen anderen Griff, den schrauben wir einfach direkt drüber über die Grifffläche. Und da kann man den entweder so blockieren oder so einen kleinen Deckel eigentlich erschaffen, dass dann nur noch, dass der Schlitz kleiner wird, wo man greifen kann oder die Grifffläche verkleinert wird. Ja, und ganz oft gibt es sowas wie Tweaken. Das ist eigentlich nur der Oberbegriff für, wir schrauben irgendwas um an dem Boulder. Der gefällt uns jetzt noch nicht so wirklich, den tweaken wir jetzt. Und zwar leichter, schöner, größer, länger, ist egal wo. Das wären jetzt so 3 Begriffe. Und da gibt es bestimmt noch ganz andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber damit geht das erstmal los. Also wenn euch irgendjemand sagt so, das müssen wir jetzt aber spaxen hier, dann kann das entweder ein kleiner Griff sein oder ein großer Griff, den man nur mit Spaxschrauben festmacht. Richtig, das ist eigentlich eine super Frage.
Ja, du kannst da ein kleines Wörterbuch anlegen am Ende.
Ja, wir haben kuriose Sprachgewohnheiten. Das unterscheidet sich ja eh schon, ob man westlich, östlich, südlich irgendwie am Klettern ist. Im Westen sagen wir ja ganz viel Steine, Fußsteine und Handsteine. Mhm. Dann kann man das so wirklich gut verstehen.
Gibt es für dich No-Gos bzw. Fehler im Routenbau, auf die du in Workshops öfter hinweist oder hinweisen musst?
Ja, und da geht es eigentlich primär um die Sicherheit, dass viele Leute unsicher auf den Leitern hantieren, barfuß, ohne Sicherheitsbrillen, wie auch immer. Da weise ich dann darauf hin, das könnt ihr in euren eigenen Hallen machen, wie ihr wollt. Aber eigentlich ist das unsicher, wenn ihr barfuß oder ohne Schutzbrille hier rumwerkelt. Das geht aber auch dahingehend, wie wird ein Griff angebracht. Es gibt zum Beispiel große Kellen und manchmal werden die einfach nicht gut angebracht und dann könnte sich das da bewegen oder Griffe brechen. Bei dem Bouldern selber, Boulderzügen selber, ist es ganz wichtig, dass wenn wir kleine Tritte haben, dass da drunter zum Beispiel nicht eine große Holzkiste rumhängt.
Ein großes Volumen quasi.
Ein großes Volumen, genau.
Holzkiste ist auch sowas, was eher, was glaube ich ihr eher sagt.
Oder? Ja, das ist eher westlich, ja genau. Ja. Ja, wir hatten mal irgendwann so ein Fernsehinterview wegen der Hartmus mit dem WDR und dann hat uns da irgendjemand gefragt und dann war das einfach so, okay, wir verallgemeinern das jetzt mal. Ein Griff ist ein Handstein, ein Fußtritt ist ein Fußstein und ein Volumen ist eine Holzkiste. Dann versteht das eigentlich auch jeder.
Okay.
Aber genau, wenn ein klitzekleiner Tritt ist, wo man drauf vielleicht abrutschen könnte und darunter ist ein großes Volumen, ein großer Tritt, eine große Holzkiste, dann ist das einfach unsicher. Das heißt, können wir das vielleicht verschieben? Das sind so gesundheitsgefährdende Sachen. Wenn man irgendwie um eine Ecke springt oder es gibt ja ganz... In vielen Hallen gibt es ja diese Torbögen, wo man immer schön klettern kann und unten drunter läuft jedes Kind drumher und man fällt dann auf das Kind runter. Da kann man dann, also das sind solche No-Gos, ob man da den Routenbau vielleicht ein bisschen anders leiten kann, dass man da jetzt nicht wild durchs Blinde springt oder um die Ecke springt oder dass man nicht mehr auf 5 Metern in ein Fingerloch springen muss. Das sind eigentlich so No-Gos oder Sachen, über die man dann diskutiert, ja.
Wie ist das im Workshop selber, wenn die Leute Fragen stellen? Gibt es so ganz typische Fragen, die du immer wieder beantwortest?
Ja, ich glaube, die 2 typischsten Sachen sind, wie baue ich einfache, schöne Boulder? Und da wird dann auch noch davon ausgegangen, dass man die ganz am Ende bauen kann, wenn man eigentlich die ganze Wand vollgeklatscht hat. Wie baue ich jetzt noch einfache, schöne, präsente Boulder? Das ist immer so ein bisschen Für- und Abwägen. Wenn du einfache und schöne und auch einladende Boulder bauen möchtest, dann muss man halt auch ein bisschen Platz dafür lassen.
Und vielleicht die am Anfang bauen, ist die Konsequenz quasi?
Genau, und dafür hat man dann weniger Platz für einen richtig schweren Boulder. Das ist immer so ein logisches Für- und Abwägen. Aber die meistgefragte Frage ist, wie schraube ich und teste ich eigentlich super schwere Moves, die ich gar nicht selber klettern kann?
Mhm.
Und da gibt es kein Paradebeispiel. Da gibt es dann nur ein paar Sachen, ein paar Tipps und Tricks, die ich da irgendwie zeigen kann, wie man vielleicht Positionen erschaffen kann, dass man das leichter testen kann oder dass man leichter loslegen kann, dass man da ein bisschen mehr Erfahrung bekommt, wie ein Zug überhaupt aufgebaut ist, also in der Theorie und Praxis, wie man einen Zug verändert. Also insgesamt gibt es halt nur zwei Sachen, die man machen kann. Man kann nur drücken und ziehen beim Klettern mit den Händen und Füßen. Und dann kann man halt die Griffe verschieben von links nach rechts, horizontal und dann von unten nach oben vertikal. Und dann kann man halt eine Grifffläche weiter rausholen, also von der Wand raus. Das ist die dritte Dimension. Das erschafft aber schon so viel Komplexität und Probleme, dass es eigentlich dann gar nicht mehr so einfach ist, das ganze Boulder bauen und testen. Und vor allem so schwere Sachen bauen ist dann meistens ja super, super schwer. Deswegen ist das die schwierigste und oft gefragteste Frage. Wie baue ich eigentlich schwere Boulder, die ich überhaupt nicht klettern kann? Und da gibt es keine Master-Antwort für, aber da gibt es so ein paar Sachen, die ich dann immer gerne zeige. Ja.
Ja.
Was wäre deine Frage? Hast du eine Frage über Routenbau, die du immer wieder stellst oder die du gerne wissen?
Nee, ich habe schon so viele Antworten gehört, dass ich, glaube ich, jetzt gerade gar keine neue Frage hätte. Aber bei mir ist es eher so, dass ich das spannend finde, halt so diesen Weg, was du auch gerade gesagt hast, Leute, die sehr schwer klettern können, wie die sozusagen wieder zurückkommen zum, wie geht es eigentlich in leicht?
Ja.
Und wenn mir dann so Leute versuchen zu erklären, okay, was müssen wir jetzt eigentlich mitbedenken, plötzlich, wenn wir für Anfängerinnen und Anfänger schrauben, so.
Mhm.
Ich habe ja mal einen so einen Workshop mitgemacht in Berlin, mhm, im Ostblock. Und dann hatte ich so viel Boulder-Erfahrung, dass mir klar war, wo man den Fuß hinsetzt. Und dann wurde mir gesagt, nee, für einen Anfänger, Anfängerin musst du da einen Tritt hinmachen, auch wenn du auf dem Volumen überall treten kannst. Und es ja voll easy ist, aber du musst da trotzdem noch einen Tritt hinsetzen. Weil das ist nicht klar. So, halt solche Gedanken, so, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass man wieder so zurückdenken muss, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja.
Genau. Ich habe von dir mal in einem Interview gehört, dass du Sitzstarts nicht magst. Du hattest, glaube ich, irgendwie gesagt, so, ich komme noch nicht in eine Boulderhalle, um mich auf einen dreckigen Boden zu setzen. Ungefähr so war deine Aussage.
Ja, genau. Das kann ich auch nochmal so zitieren, wenn du willst.
Also ich vermute deshalb mal, dass es jetzt nicht unbedingt dein Favorite Boulder ist, den du in einem Workshop bauen würdest. Mit welchem Boulder, mit welcher Idee könnte man dich denn eher so vom Hocker reißen? Was findest du cool?
Das wäre ja das, womit man mich richtig vom Hocker reißen könnte, womit man mir nochmal was zeigen könnte, so baut einen Sitzstart, der mich richtig umhaut. Das wäre dann halt was. Also, aber es ist meistens so. Genau, ich suche den schönsten Sitzstart der Welt, wo die Leute sich immer noch jahrelang später von erzählen. Das ist jetzt einfach mal so raus ins Internet, würde mich freuen. Mit welchem Boulder kann man mich auch freuen? Ich mag schon ziemlich vieles. Also ich bewege mich aber meistens gerne so schwerelos. Also ich mag gerne so leichte, also leicht dynamisch oder dynamische Züge, in denen man sich einfach so fluffig und wohl fühlt. Aber ich drücke auch gerne, es gibt nichts Schöneres als Stützen. Da macht man einfach so eine große Distanz irgendwie und auch so relativ kraftlos. Man kann immer mehr drücken, als man ziehen kann. Und manchmal gibt es die wildesten Drück- und Stützsituationen. Auf einmal hat man sich da irgendwie so durchgewirkt oder gestützt und ist viel weiter oben und weiß gar nicht, wie man sich da durchgekämpft hat. Das ist einfach ein sehr intensives Gefühl. Also ich habe sehr gerne intensive Gefühle beim Bursche.
Okay. dann, wer es noch nicht weiß, du bist auch ein sehr kritischer Beobachter der Wettkampfszene. Du hast auch einen YouTube-Channel, Beta Ruzerding, wo du World Cup-Boulder analysierst.
Ja.
Angucken, bitte. Es macht Spaß, das zu sehen. Und das heißt, Wettkämpfe sind auch so ein bisschen dein Ding. Was wäre denn für dich cool jetzt beim Bundesliga-Finale? Was würdest du denn gerne mal da so an der Wand sehen?
Das ist eine ganz schwierige Frage für mich, denn ich würde eigentlich gerne mehr Variation in den verschiedenen Wettkampfformaten sehen. Ich finde es eigentlich relativ gefährlich, wenn alle, auch verschiedene Ausrichter, eigentlich die gleichen Formate haben oder ziemlich ähnliche Formate. Ich würde da eigentlich gern ein bisschen mehr was anderes sehen als nur Zone und 4 Minuten oder 4 Minuten plus Modus. Ich glaube, da könnte man noch viele tolle andere Sachen machen, um Klettern, also Boulder, Klettersport eigentlich massentauglicher zu machen von der Präsentation her.
Mhm.
Das kann ich jetzt so in einer Minute nicht beantworten. Ich hatte am Donnerstag mit Mene da Freitag, eine schöne 2-Stunden-Diskussion darüber, warum ich...
Mit einer Ruhezeit-Kollegin?
Genau, mit einer Ruhezeit-Kollegin hatte ich eine 2-Stunden-Diskussion. Ich werde dann auch mal sehr lebhaft abends, wenn man mich darauf anspricht und höre dann auch nicht auf. Also ich schaue schon gerne Kletterwettkämpfe, aber ich schaue lieber andere Sportarten. Ich schaue immer weniger Kletterwettkämpfe, weil da meiner Meinung nach nicht genug Erinnerungen erschaffen werden und es auch nicht einfach genug verständlich ist. Und auch nicht vergleichbar genug von Wettkampf zu Wettkampf. Mhm. Deswegen würde ich gern mal ein bisschen anderes Format sehen. Aber ich freue mich total auf das Boulder-Bundesliga-Finale. Ich war nämlich noch nie live bei einem Outdoor-Finale dabei. Und das sind ja Tausende an Menschen, die da kommen. Deswegen, ich freue mich immer, wenn so ein Gefühl in so einer Riesenmenge auf einmal in eine positive Art und Weise kanalisiert wird. Wie bei so Konzerten, wo halt alle wirklich da ankommen, um irgendwas zu sehen. Ja. Und wenn dann unerwartete, tolle Sachen an der Wand passieren, da freue ich mich dann doch dolle drauf, ja.
Okay, das heißt, 2 Tage machst du schön Workshop. Ein Tag ist ja dann irgendwie Qualifikation und dann einmal Finale. Und du bist mit dabei, ich bin mit dabei und es wird cool.
Das hoffe ich doch, genau. Und wenn die Leute irgendwelche Fragen haben vor Ort oder im Internet, dann bin ich auch immer für alles zu haben.
Dann danke ich dir für die Einblicke und ich wünsche ganz viel Spaß bei den Workshops.
Werden wir hoffentlich haben. Dankeschön, bis dann, ciao.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an die Gäste Tom Brenzinger und Niklas Wiechmann. Und ich wünsche euch allen mega viel Spaß und Erfolg beim Bundesliga-Finale und Festival in Osnabrück. Und ich freue mich sehr darauf, euch zuzusehen. Bis dahin, ciao.